Soloplan holt dich aus dem Dispo-Dschungel. Unsere Speditionssoftware Carlo macht Schluss mit Doppelerfassung, Papierstapeln und manuellen Prozessen. Soloplan.de.
Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
Die Woche, der Rückblick im DVZ-Podcast.
Eines hat diese Woche einmal mehr gezeigt. Logistische Gewissheiten haben angesichts der zunehmenden wirtschaftlichen und politischen Volatilität nur eine begrenzte Haltbarkeit. Das zeigen zum Beispiel die jüngsten beunruhigenden Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt. Generelle Anhaltspunkte, wie sich Lieferketten auf die permanenten Belastungsproben einstellen können, liefert der neue Report Critical Questions for Global Logistics and Supply Chain der Unternehmensberatung Miebach Consulting. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem berichten wir über die Pläne der Stückgutkooperation SimCargo und über einen Wachstumsschub bei Amazon. Mein Name ist Robert Kümmerlen.
Und ich bin Sven Benühr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Ja, Robert, du hast es ja bereits gesagt, der Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas bringt immer wieder neue Komplikationen mit sich. Und die jüngste Entwicklung ist wirklich beunruhigend. Denn die jemenitische Husi-Miliz, die ja ein Ende der israelischen Militäroperation im Gazastreifen erzwingen will, die hat angekündigt, künftig nicht nur weiter Handelsschiffe im Roten und im Arabischen Meer anzugreifen, sondern auch die Attacken auf das Mittelmeer auszuweiten. Ziele sollen dabei Schiffe sein, die israelische Häfen anlaufen.
Ja, die Frage ist natürlich, wie dieses Bedrohungsszenario einzuschätzen ist. Experten gehen ja davon aus, dass die Houthi über Raketen mit einer Reichweite von bis zu 2.500 Kilometern verfügen. Damit könnten sie ihre Drohung theoretisch wahr machen. Und das wäre natürlich eine weitere erhebliche Eskalation des Konflikts.
Ja, aber es gibt auch noch eine andere, wirklich sehr konkrete Drohung. Sollte nämlich Israel die geplante Offensive auf die Stadt Rafah weiterführen, dann wollen die Husi alle Schiffe attackieren, deren Betreiber Geschäftskontakte mit Israel unterhalten. Und faktisch hieße das, dass im Krisengebiet kein Schiff mehr sicher wäre. Und das wäre höchstwahrscheinlich mit weiteren massiven Auswirkungen für den Seeverkehr verbunden.
Ja, da bleibt nur zu hoffen, dass es so weit nicht kommt und dass dann die Gespräche, die an verschiedenen Stellen geführt werden, auch mal was bringen.
Ja,
doch, dass sich die Lage in absehbarer Zeit entspannen könnte, daran glaubt ja so richtig wohl niemand, soweit ich das so.
Eigentlich nicht, nee.
Ja. So geht der dänische Reederei- und Logistikkonzern Maersk davon aus, dass die erzwungenen langen Umwege um das Kap der Guten Hoffnung die Frachtkapazitäten zwischen Fernost und Europa noch im gesamten zweiten Quartal dieses Jahres spürbar belasten werden. Die Rede ist von einem branchenweiten Kapazitätsverlust von 15-20%. Und das hat natürlich weltweite Auswirkungen.
Naja, aber wenn man mal genauer hinschaut, Robert, ganz ehrlich, im Grunde genommen ist das doch eine gute Nachricht für die Reedereien. Und warum das so ist, darüber sprechen wir nach einer kleinen Pause.
Hallo, sind Sie gleich da?
Mit der Live-Sendungsverfolgung von T-Mobile teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf t-mobile.de/dvz.
Hier sind wir wieder und jetzt geht's darum, wie sich die Gaza-Krise auf die Geschäfte der Reedereien auswirkt. Denn nachdem sie den Schock der ersten Angriffe im Roten Meer Anfang des Jahres verdaut haben, leiten sie die Fernostverkehre um die Südspitze des afrikanischen Kontinents herum. Das sind rund 6.000 Kilometer mehr, für die die Schiffe 10 bis 14 Tage brauchen. Damit die Lieferketten nicht reißen, werden auf dieser Route dann mehr Schiffe eingesetzt. Was das in konkreten Zahlen bedeutet, das hat der Schifffahrtsanalyst und Gründer des Marktforschungsinstituts Linerlytica, Hu Jo Tan, einmal ausgerechnet. Im Vergleich zu den Zeiten, als der Suezkanal noch uneingeschränkt befahren werden konnte, setzten die Reedereien heute zusätzlich Kapazitäten von 4,5 Millionen TEU ein.
Ja, und damit greifen dann natürlich wieder mal die Regeln der Marktwirtschaft. Bisher fürchtete man ja, dass die in diesem Jahr bereits ausgelieferten neuen Schiffe und auch die, die bis zum Ende des Jahres noch dazukommen, zu einem deutlichen Kapazitätsüberhang führen würden. Und Damit wäre ja in jedem Fall auch eine Talfahrt der Raten verbunden gewesen. Dem ist aber nicht so, weil es eben zurzeit diese Überhänge nicht gibt. Und das heißt auch wieder, dass sich die Raten auf einem recht auskömmlichen Niveau stabilisiert haben. Und laut dem World Container Index liegt der Preis pro FEU auf der Relation zwischen Shanghai und Rotterdam derzeit bei etwa 3.100 Euro. Das ist natürlich deutlich weniger als zu Jahresbeginn, da waren es 5.000 Euro pro FEU. Aber immerhin um 50% liegt das Ganze dann über dem Vorpandemieniveau.
Doch wie lange wird diese Entwicklung anhalten? Schließlich kommen bis Ende des Jahres ja weitere Schiffe mit einer Transportkapazität von insgesamt 3 Millionen TEU auf den Markt. Eine ganze Menge.
Ja, also der Experte Tan rechnet damit, dass dieser stabilisierende Effekt noch bis zum Jahresende anhalten wird. Und auch bei Maersk heißt es ja vor kurzem noch, oder hieß es vor kurzem noch, man rechne damit, dass die Bedingungen für den größten Teil des Jahres anhalten werden. Und was danach kommt, ist halt wirklich schwer zu sagen. Das ist alles im Fluss. Apropos, nicht nur die Seeschifffahrt unterliegt Schwankungen und Änderungen, das gilt für die gesamte Logistik. Und in dem Zusammenhang hat die Frankfurter Unternehmensberatung Miebach jetzt einen spannenden Report veröffentlicht. Und den hast du dir ja angeschaut, lieber Robert. Und was steht denn da drin?
Ja, das ist richtig. Also unter dem Titel Critical Questions for Global Logistics and Supply Chain hat Miebach diesen Report veröffentlicht. Und darin beschäftigt sich die Unternehmensberatung mit der künftigen Gestaltung von Supply Chains und Logistikprozessen. Mhm. Dazu haben die Berater mit 29 internationalen Supply Chain Experten intensive Gespräche geführt und dann daraus ein Bild gezeichnet. Das Ganze verlief nach der Delphi-Methode, wem das was sagt. Eins gleich vorweg, der Erfolg der Unternehmen hängt in erster Linie davon ab, wie klar und eindeutig die Strategie für die großen Themenfelder Automatisierung, künstliche Intelligenz und nachhaltige Logistikprozesse definiert ist.
Okay, das klingt jetzt natürlich erstmal spannend, aber es kommt mir natürlich auch vertraut vor. Welche grundlegenden und natürlich auch weiterführenden Erkenntnisse, vor allen Dingen die weiterführenden Erkenntnisse, bringt diese Studie denn?
Klar, also viele Schlagwörter hat man natürlich durchaus schon einige Male gehört. Was aus meiner Sicht in dem Papier sehr deutlich wird, das ist, dass sich die Logistik ja so ein Stück weit dann doch neu erfinden muss. Die, sage ich mal, traditionellen Ziele, die man so aus der Vergangenheit kennt, nicht? Kostensenkung und Effizienzsteigerung, hohe Produktivität, das ist zwar nach wie vor wichtig, aber die Rahmenbedingungen haben sich halt grundlegend geändert. Mhm. Jahrelang haben Unternehmen versucht, ihre Durchlaufzeiten zu verkürzen, die Produktverfügbarkeit zu maximieren und eben die Globalisierung zu nutzen, um Kosten zu senken und am Ende natürlich logisch Gewinne zu steigern. Doch die vermeintlich jetzt unbegrenzten Möglichkeiten der Globalisierung stoßen zunehmend auf Hindernisse. Das beobachten wir ja quasi jeden Tag. Und globale Lieferketten sind anfällig für politische, wirtschaftliche und auch soziale Krisen. Und die zunehmende Komplexität der Wertschöpfungsnetze verstärkt diesen Effekt noch.
Ja, also es geht nicht mehr nur darum, Industrie und Handel so effizient wie möglich zu versorgen. Das interpretiere ich mal so. Sondern darum, dass die Systeme belastbar, nachhaltig und vor allen Dingen auch zuverlässig sind. Welche Folgen nämlich Brüche in den Lieferketten haben können, das haben wir in der jüngsten Vergangenheit oder in der jüngeren Vergangenheit schon ein paar Mal erlebt. Und wenn zum Beispiel die Automobilindustrie auf Zulieferteile oder Halbleiter warten muss und die Produktion dann stillsteht, dann gehen die Kosten ziemlich rasch in Millionenhöhe.
Absolut, das ist so. Und im Grunde, also was belastbar ist, ist dann am Ende auch effizient. Ne? Das ist irgendwie so alles richtig. Mhm. Der Bericht hat noch einen etwas anderen Fokus. Und zwar die Experten um Joachim Miebach, dem Gründer und Beiratsvorsitzenden des Beirats, haben sich mit den für die Praxis sehr wichtigen Themen Robotik, Digitalisierung und auch künstliche Intelligenz auseinandergesetzt.
Naja, also über den Einsatz von Robotern redet die Branche schon seit Jahren. Aber, das muss man natürlich auch sagen, tatsächlich haben sich deren Fähigkeiten enorm verbessert. Ich habe da wirklich mal ganz spontan diesen tanzenden Roboterhund von Boston Dynamics vor Augen. Der wird ja immer wieder mal so gezeigt, taucht dann in irgendwelchen Videos auf und es sieht auch ganz lustig aus und nimmt einem auch ein bisschen so die Angst vor den Robotern. Aber ganz ernsthaft, die Helfer, ob sie nun als Hund auftreten oder humanoid sind oder auch nicht, die werden ja in der Logistik zunehmend dort eingesetzt, wo es an Arbeitskräften mangelt. Ja, und dennoch wird aber der Mensch nicht überflüssig, sondern seine Arbeit verändert und verlagert sich.
Ja, so sehen das auch die befragten Experten. Menschen werden sich in Zukunft auf komplexe, hochwertige Tätigkeiten konzentrieren, während Routineaufgaben also zunehmend automatisiert werden. Das sehen im Übrigen auch Logistikverantwortliche von deutschen Dienstleistern so, wie zum Beispiel die Fiege-Vorständin und Robotikexpertin Kenza Aizi Abu. Die wurde jetzt nicht im Rahmen von Miebach befragt, aber wir hatten mal ein Interview mit ihr und da ging das genau in die gleiche Richtung.
Ja, war spannend.
Dabei darf man nicht vergessen, dass die Integration von Robotern ja nicht nur von technischen Entwicklungen abhängt, sondern eben auch die Umschulung und Integration von Mitarbeitern in neue Prozesse erfordert.
Ja, und in diesen Prozessen spielt künftig ja auch die künstliche Intelligenz eine besondere Rolle. Aber, und das habe ich ja deinem Artikel entnommen, die von Miebach befragten Experten, die finden es sehr schwierig, die Fortschritte und Produktivitätsgewinne, die mit der Implementierung von künstlicher Intelligenz verbunden sind, überhaupt zu messen. Da gehört dann wohl auch eine Menge Vertrauen dazu.
Ja, klar. Ganz so unspezifisch ist das Ganze nicht. Wenn die Qualität der Datenbasis stimmt, dann können KI-Anwendungen durchaus nachvollziehbaren Nutzen bringen. Aha. Zum Beispiel, indem sie Muster erkennen und Cluster bilden, um die Entscheidungsfindung zu unterstützen. Oder Sven, denk mal nur an digitale Zwillinge. Auch so ein großes Thema, mit dem sich viele Logistikdienstleister beschäftigen, mit deren Hilfe Prozesse simuliert werden, bevor sie eben aufwendig implementiert werden. Und damit lassen sich dann gute Vorhersagen treffen und vor allem mögliche Probleme in der Lieferkette erkennen und lösen, bestenfalls bevor sie auftreten.
Ja, das Potenzial ist natürlich riesig, muss man ja mal so sagen.
Ne? Klar, ja.
Und die Unternehmensberatung Accenture, die hat das kürzlich untersucht und ist zu dem Schluss gekommen, dass sich annähernd 60% der Prozesse in Lieferketten mit Hilfe von KI automatisieren und damit auch verbessern lassen. In erster Linie würde das die Bereiche Beschaffung, Produktion, Planung und Versand betreffen. Und hier könnten nach Ansicht der Accenture-Experten rund 3/4 der Arbeitszeit durch den Einsatz von Gen-KI, also generativer KI, automatisiert und unterstützt werden. Aber mal unter uns, ob das in den Augen der Betroffenen so sinnvoll erscheint?
Ja, da scheiden sich die Geister. Auch übrigens bei diesen ganzen Zahlen. Ich frage mich da manchmal, hält das mal einer nach? Guckt mal einer später nochmal, ist das wirklich dazu gekommen? Aber ja, na gut, Aber man kann natürlich solche Zahlen auch immer mal erst in den Raum stellen. Aber ich glaube schon, dass es so ist, wie das Wolfgang Lehmacher auch sieht. Der ist ja uns auch gut bekannt und auch in der Logistik-Community ziemlich bekannt, weil er viele Logistik-Fachbücher geschrieben hat. Und er war in verschiedenen Vorstandspositionen und beim Weltwirtschaftsforum für die Transportindustrie zuständig. Lehmacher meint, dass die Supply Chains der Zukunft von der Zusammenarbeit von Mensch und Maschine geprägt sein werden. Übrigens auch was andere Logistik, ich will nicht sagen Päpste, aber sehr bekannte Experten, wie zum Beispiel Professor Michael ten Hompel, ja auch immer gesagt haben.
Ja, natürlich, selbstverständlich. Und ich glaube das auch. Ne? Wir werden nicht überflüssig. Und ich glaube, für viele Menschen, die in der Branche arbeiten oder die angefangen haben, dort zu arbeiten, ist das schon wirklich beruhigend zu wissen, dass sie auch in Zukunft gebraucht werden.
Das glaube ich auch, ja. Ne?
Und ja, aber an dieser Stelle möchte ich mal ein bisschen Eigenwerbung machen. Ja, ich möchte alle, die tiefer einsteigen wollen, möchte ich mal auf deinen Artikel verweisen. Der ist ja auf dvz.de auch erschienen und im Blatt selbstverständlich. Steht dann allen Abonnenten zur Verfügung. Und den Link habe ich in die Shownotes mal reingestellt. Das heißt also, diejenigen, die da Interesse haben, können da noch mal reinlesen. Aber lass uns mal von diesen großen Gedanken, und das sind ja wirklich große Gedanken, zur Praxis wechseln. Unser Kollege Lutz Launroth hat sich nämlich mal schlau gemacht, was bei der Stückgut-Kooperation SimCargo alles so los ist.
Ja, Lutz ist immer sehr am Puls der Branche, das muss man sagen. Und das ist in der Tat ein interessanter Verbund, der Anfang 2020 aus der Fusion der beiden Stückgutnetze ILN und Star entstanden ist. Das Ganze ist aber nicht wirklich gelungen, weil zwei sehr unterschiedliche Netze zusammengeführt werden mussten. Auf der einen Seite die ILN-Struktur mit ihren 20 Umschlagspunkten, auf der anderen Seite das Star-Netz, bei dem der Zentralhub-Gedanke im Vordergrund stand.
Ja, und SimCargo-Chef Alexander Bautz-Medecke, der hat auch unumwunden zugegeben, dass sich dadurch beträchtliche Reibungs- und Qualitätsverluste eingestellt hatten.
Ja.
Und dass die IT-Kosten und Abrechnungsstrukturen natürlich auch uneinheitlich waren, das hat auch zu weiteren Ineffizienzen geführt. Das ist natürlich dann schon ein bisschen blöd. Und die logische Folge ist natürlich gewesen, viele Verbundpartner, die auch in einer zweiten oder sogar dritten Kooperation vertreten sind, die haben dann Ladung abgezogen und in andere Netze eingesteuert.
Keine gute Entwicklung und natürlich musste gegengesteuert werden. Mhm. Und zwar mit dem Projekt Zielnetz 2024, das seit April umgesetzt wird. Kernstück ist dabei die neue Netzstruktur mit drei vernetzten Ebenen. Da ist der Zentralhub in Homberg-Efze, dann der Regionalhub Nord in Porta-Westfalica und der Regionalhub Süd in Korntal. Schließlich gibt es noch weitere 9 Umschlagspunkte. Ja, je nach Ausgangsvolumen kann nun jeder Partner wählen, auf welchem Weg er seine Mengen in das Netzwerk einspeist. Das ist auch im Mix möglich.
Ja, und mit der neuen Struktur will SimCargo vor allem die sogenannten Hauptläufe 1, also zwischen den sogenannten Transshipment Points und den Hubs, und die Hauptläufe 2, die zwischen den Transshipment Points und den Depots stattfinden, durch die Bündelung der jeweiligen Aufkommen besser auslasten und damit dann das Risiko auch verringern. Zudem sollen dadurch die Umschlagkosten an den TSP sinken und es sollen weniger Umschlagvorgänge erforderlich sein. Ist ein ganz sinnvolles und nachvollziehbares Ziel. Und das alles soll die Fixkosten natürlich senken, auch wenn die Hauptlaufe 2, die Zahl der TSP ist ja geringer geworden. Also dadurch werden die Hauptläufe 2 durchschnittlich etwas länger als in der bisherigen Struktur und das ist so ein bisschen, geht natürlich auch wieder zu Lasten der Kosten.
Neben der Reorganisation des Netzwerks wird auch die IT vereinheitlicht, indem Teile des ILN-Systems mit Komponenten der Star-Software zu einer Plattform X zusammengeführt werden. Das ist jetzt nicht zu verwechseln mit ehemals Twitter oder so.
Geheimnisvoll.
Die Umstellung bei den Partnern soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein und schließlich, und das halte ich für den wichtigsten Schritt tatsächlich, nimmt SimCargo eine Tarifreform in Angriff. Mhm. Bisher gibt's ja die doch unterschiedlichen Preismodelle von ILN und Star. Das soll aber Anfang 2025 tatsächlich vom Tisch sein und durch einen einheitlichen und vor allem vereinfachten Tarif ersetzt werden. Da bin ich sehr gespannt drauf.
Also ja, und wie man so hört, will SimCargo auch wachsen und weitere europäische Märkte für sich erschließen. Und dabei hat dann Bautz-Medecke Polen und Italien vorerst im Visier und er setzt dabei auf die tatkräftige Unterstützung von Cargo-Partner aus Österreich. Tja, und da darf man ja gespannt sein, wie das dann weitergeht.
Ja, das darf man. Und ich möchte jetzt mal an dieser Stelle vom Mittelständler zu einem Giganten wechseln.
Oh, ja. Oh ja, genau.
Denn die Amazon Logistik hat wieder einmal von sich reden gemacht und in dieser Woche mit viel Tamtam ihr bisher größtes Logistikzentrum in Deutschland eröffnet. In Erfurt-Stotternheim ist ein 4-stöckiger Komplex mit einer Gesamtfläche von 250.000 Quadratmetern entstanden. Also ehrlich, das sind gewaltige Dimensionen.
Ja, das kann man wohl sagen. Und in dieser neuen Anlage werden aber nur, ich sag mal nur in Anführungszeichen, 2000 Beschäftigte arbeiten. Die werden aber unterstützt von 3600 Transportrobotern.
Siehste?
Siehste? Und es scheint so, als hätten also die Verantwortlichen den Miebach-Report schon ein bisschen eher gesehen als wir. Ne? Aber wie auch immer, das ist tatsächlich eine Anlage der Superlative. Denn wenn man sich mal überlegt, was für eine Leistung dahinter steht. Hier sollen bis zu 26 Millionen kleinere Artikel vorgehalten werden. 26 Millionen. Ja? Und andererseits sollen auch täglich bis zu 550.000 Pakete abgefertigt werden. Und das klingt natürlich nach wahnsinnig viel, doch das ist tatsächlich wirklich nur ein Teil einer großen Logistikstruktur mit insgesamt 20 großen Standorten in Deutschland sowie Dutzenden von Sortier- und Paketverteilzentren.
Aktuelle Zahlen des Handelsverbands Deutschland zeigen übrigens aber auch, wie beeindruckend die Marktmacht des Onlinehändlers ist. Im vorigen Jahr, also 2023, ist der Anteil der B2C-Plattform Amazon.de am deutschen Onlinehandel auf 60% gestiegen.
Okay.
Amazon selbst konnte zwar die Position des eigenen Handels jetzt nicht verbessern, dieser lag weiterhin bei 17% des Onlinehandels. Dafür boomt das Geschäft mit den Verkaufspartnern auf dem Amazon.de Marketplace regelrecht. Im Jahr 2023 lag dessen Umsatzanteil am gesamten Online-Markt bei 43%. Ja, und zum Vergleich mal im Vorkrisenjahr 2019, da waren es noch 29%.
Ja, also da lässt der Riese aus den USA mal wirklich richtig seine Muskeln spielen. Und die jungen Wilden wie Shein und Temu, die müssen da ja erstmal hinkommen. Wie schwer das Geschäft geworden ist, merken zum Beispiel andere Marktplatzbetreiber wie Zalando oder Otto, deren Anteile am Markt stagnieren bzw. stagnierten im vergangenen Jahr bei um und bei 11%.
Zudem scheint Amazon ja auch das Problem der hohen Logistikkosten jetzt so langsam in den Griff bekommen zu haben. Ihr Anteil am Nettoumsatz ist im vergangenen Jahr erstmals gesunken.
Ist ein wichtiger Schritt.
Mhm. Gut, und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir dann auch schon wieder am Ende unseres heutigen Wochenrückblicks angelangt. Wie immer bedanken wir uns herzlich für Ihr Interesse. Sie können natürlich diesen Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen oder Kommentare, die Sie gern schicken können an redaktion@dvz.de. Und damit wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende. Hören Sie gern nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichten-Podcast. Es sagen Tschüss, Robert Kümmerlen
und Sven Bedür.